Ja, danke schön für das Lied. Unser Herr ist über allem groß. Unser Jesus ist Herr über allem. Es ist Verlass auf sein Wort, auf seine Treue. Und Erntezeit ist für uns ja auch immer wieder ein Hinweis auf die Treue Gottes, auf die Güte Gottes, die wir jedes Jahr aufs Neue erleben. Auch in diesem Jahr hat Gott seine Versprechen wahrgemacht und er steht zu seinem Bund, den er mit Noah gemacht hat. In 1. Mose 8, 22, solange die Erde steht, solange diese Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist das Versprechen unseres Gottes. Das ist das Versprechen dessen, der über alles herrscht und der regiert. Egal was kommen mag, egal wie die aktuelle und die lokale Wetterlage aussieht, egal wie sich die Welt global verändert, egal in wie vielen Krisen sie sich immer wieder neu verstrickt, wir können uns auf die Zusage Gottes verlassen. Gott selber sorgt dafür, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, ja Tag und Nacht nicht aufhören, solange es diese Erde geben wird. Das ist seine unumstößliche Wahrheit und Zusage. Und darum geraten wir ja auch nicht in Panik, nicht in Angst und nicht in Schrecken und wir sind auch nicht in Verzweiflung, wie es Menschen sind, die sich dieser Zusage nicht zu eigen machen können. Wir gehen aber auch nicht gleichgültig und selbstverständlich an dieser Güte Gottes vorüber, sondern wir nehmen uns heute auch wieder Zeit, Gott für seine Treue und für seine Fürsorge zu danken. Bei aller Mühe und Arbeit, bei Saat und Ernte durch den Menschen selber, wäre Gottes Erhaltungswille nicht gegeben und würde er das Wachstum nicht schenken, wir würden heute nicht hier stehen. Darum, ihm gebührt die Ehre, ihm gebührt Anbetung, ihm gebührt der Dank. Gleichzeitig soll uns aber auch diese Erntezeit daran erinnern, dass unsere Welt und die gesamte Menschheit einer universalen Erntezeit entgegengeht, solange diese Erde steht. Irgendwann steht sie nicht mehr. Es gibt eine Erntezeit, eine universale Erntezeit und die Vorboten dieser Erntezeit sind überall sichtbar. Wer sie wahrnehmen will, der kann sie erkennen. Diese Welt geht einer Ende, einer Ernte entgegen. Sie reift aus. Und wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, dann wird Raum und Zeit vergehen. Dann kommt der Tag, an dem er seine Ernte einfährt. Was wird das für ein Jubel sein, was wird das für eine Freude sein, wenn er den Weizen in seine Scheune sammelt? Und wir wissen es aus der Offenbarung, mit welchem großen Hoffnung dieser Tag entgegengesehnt wird. Alle, die Jesus lieben, werden in sein Bild verwandelt. Sie werden strahlen, sie werden leuchten wie die Sonne. Es wird keine Nacht mehr geben, kein Tod, kein Geschrei, keine Trauer. Was für ein wunderbarer Tag, diese Erntezeit. Und doch wird es auch für jene, die Jesus nicht kennen, die seine Liebe abgelehnt haben, sein Kreuz verlacht, sein Heil verachtet haben und die Vergebung von sich gestoßen haben, ein furchtbarer Tag sein. Ein fürchterliches Erwachen. Sie werden weinen und zittern. Vor Angst vergehen, wie Unkraut gebündelt im Feuer brennen, Schmerzen, Leid unaufhörlich. Dazu lese ich heute einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13, Vers 24 bis 30. Ich lese nach der Schlachterübersetzung, wenn man vielleicht den Text dann auch einblenden kann. Kapitel 13, 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Und während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und die Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Und da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen das Unkraut zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Ja, die Jünger konnten dieses Gleichnis nicht verstehen. Und sie haben Jesus nach der Bedeutung gefragt und Jesus selbst hat es ihnen ausgelegt. Vers 36. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Und gleich wie man das Unkraut sammelt und im Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende der Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und Gesetzlosigkeit üben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, dieser Text gehört zu der sogenannten Gleichnisrede im Matthäusevangelium. Matthäus hat sein Evangelium ja bekanntlich zu den Juden geschrieben, zu dem damaligen Volk Gottes. Und das Hauptthema in diesem Matthäusevangelium, das ist Erfüllung der Verheißungen. Matthäus beschreibt Jesus als den König der Juden und den zweiten Mose. Vielleicht kann man die Präsentation einblenden. Für Matthäus ist Jesus der verheißene Mose. In Kapitel 5, Vers 18 heißt es: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Und Matthäus macht es damals dem Volk deutlich, dieser zweite Mose, dieser Prophet, der kommen soll, auf den wir hören sollen, das ist Jesus Christus, er ist der Messias. Und er zeigt es in seinem Evangelium an verschiedenen Stellen immer wieder neu, er ist der König der Juden, er ist der Mose, der kommen soll für Israel. Und deswegen bringt Matthäus auch in Anlehnung an die fünf Bücher Mose, an die Tora, fünf Reden in seinem Evangelium. Zunächst ist das die Bergpredigt, so wie Mose den Gesetz auf dem Berg Sinai empfangen hat, so redet Jesus zu seinen Jüngern diese Bergpredigt sozusagen als das Grundgesetz des neuen Reiches, das Grundgesetz des Himmelreiches. Und dann kommt diese zweite Rede, die Aussendungsrede an die Jünger in Kapitel 10, wo der König sich proklamiert und das Reich Gottes anbricht. Und dann kommt diese Gleichnisrede als dritte Rede, wo der König über das Wachstum des Reiches spricht. Und dieses Reich wird sich ausbreiten, trotz jeden Hindernisses und trotz irgendwelchen anderen Einflüsse, die es haben wird. Das Senfkorn wird wachsen. Das Wachstum ist unausweichlich, das Reich Gottes wird sich ausbreiten. Und dann kommt eben diese Gemeinderede in Kapitel 18, der König und seine Teilhaber im Reich. Wenn zwei und drei versammelt sind, ich bin mitten unter ihnen, der König ist gegenwärtig in der Gemeinde. Und dann diese Endzeitrede, das Ziel aller Zeit. Und unser Gleichnis gehört zu dieser dritten Rede in der Mitte des Evangeliums von Matthäus. Nach der Aussendung der Jünger in Kapitel 10 verkündigen die Jünger den Anbruch des Reiches. Zuerst zu den Juden, und Jesus hat ihnen das ganz arg damals eingeschärft, sie sollen nicht einmal zu den Samaritern gehen, sondern zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es war noch keine Sendung in die Welt, es war noch keine Sendung zu den Nationen, sondern sie sollen zu dem Haus Israels gehen und zu den verlorenen Schafen des Hauses. Doch das Ergebnis dieser Aussendung ist vernichtend. Am Ende von Kapitel 12 lesen wir, dass Jesus von Israel, seinen Verwandten nach dem Fleisch, als Messias und König des Reiches abgelehnt wurde. Er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Seine Botschaft an das Volk war klar und unmissverständlich: Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, Matthäus 4. Doch sie haben seine Botschaft nicht vernommen. Sie haben nicht auf ihn gehört, sie haben ihre Ohren verschlossen, ihre Herzen verhärtet. Keine Sündenerkenntnis, keine Buße. Jesus hat Frucht gesucht am Feigenbaum, aber er hat sie nicht gefunden. Und jetzt mit Kapitel 13 beginnt ein neuer Abschnitt. Es beginnt etwas Neues. Am Feigenbaum gab es keine Frucht. Jesus beginnt selbst zu säen. Der Sämann geht aus. Er streut seinen Samen. Er selbst streut diesen Samen aus. Jesus ändert die Methode seiner Verkündigung. Er beginnt nun in Gleichnissen zu reden. Und Gleichnisse dienen dazu, auf der einen Seite das Geheimnis Gottes vor der Bosheit der Welt zu bewahren. Die Menschen wollten es nicht hören. Nun sind ihnen die Ohren verschlossen. Auf der anderen Seite dienen die Gleichnisse dazu, den Jüngern das Reich Gottes zu offenbaren. Dem einen wird es im Grunde genommen verdunkelt durch die Gleichnisse. Den anderen, die mit Jesus unterwegs sind, die Jesus fragen nach der Bedeutung, die wissen wollen, um was es sich dabei handelt, denen wird es offenbart. Und Jesus hat in diesem Gleichnis gesagt: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches des Himmels zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Das Geheimnis des Reiches Gottes ist wie ein Schatz im Acker. Es kann nur der empfangen, der den Wert dieses Schatzes wirklich auch erkennen kann. Es ist wie eine Perle, für die ich alles aufgeben muss, um sie zu erwerben. Und nur derjenige, der dazu bereit ist, wird es erkennen. Ihm wird es offenbar werden. Und deswegen hat Jesus sich entschlossen, mit Gleichnissen zu reden. Und das ist auch gleichzeitig der Beginn des Gerichtes am Volk Gottes. Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld beschreibt die Notwendigkeit, dass wir unser Herz bereit machen, Gottes Wort aufzunehmen. Und das hier ist dann die Fortführung von diesem Gleichnis. Hier werden Menschen beschrieben, die dieses Gleichnis oder dieses Wort aufgenommen haben, und dann beginnt die Saat, das Wachstum und die Ernte. Drei Dinge in diesem Gleichnis, an denen wir ein bisschen entlang gehen möchten, oder ich jetzt zunächst einmal. Es beginnt mit der Saat, es kommt das Wachstum und am Ende kommt die Ernte. Jesus sagt, als er den Samen ausstreut: Der Acker ist die Welt. Nicht nur Israel, nicht nur das Volk Gottes. Nun beginnt etwas Neues. In die Nationen hinein trägt er sein Evangelium, in die Nationen hinein trägt er sein Wort. Es ist die Welt, in die ich meinen Samen hineinstreuen werde, nicht nur Israel. Es ist der Kosmos, steht in Matthäus an dieser Stelle. Und wenn Matthäus das Wort Kosmos benutzt, dann meint er damit immer den Raum der gesamten Menschheit. Jesus Christus ist der Sämann, der den guten Samen in den Kosmos, in die gesamte Menschheit sät. Und hier lernen wir etwas ganz Grundlegendes, etwas Wichtiges. Etwas, was wir nie vergessen dürfen. Geistliche Frucht hat ihren Ursprung im Evangelium von Jesus Christus. Ohne Christus, ohne sein Wort, ohne sein Handeln, ohne sein Aussehen, ohne sein Kommen in diese Welt, ohne das Kreuz und die Auferstehung, ohne dass er seine Jünger in die Welt sendet, gibt es keine Frucht. Gibt es keine Gemeinde, gibt es keine Kinder des Reiches. Unser Glaube ist nicht gegründet, was in uns ist, sondern auf das, was wir durch Gottes Gnade, durch seine Kraft empfangen haben. Das ist das Wichtige und Zentrale, das Jesus hier in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis zeigen möchte. Der Ursprung unseres Glaubens, der Ursprung unseres Heils, unsere Erlösung, unser Tun und Handeln ist wankelmütig und nützt nichts, kein Fundament. Jesus sät den Samen in die Welt und damit auch in unsere Herzen. Frucht entsteht nicht durch die Werke des Gesetzes. Er hat am Feigenbaum nach Frucht gesucht, aber keine gefunden. Frucht entsteht nicht durch die Werke des Gesetzes. Frucht entsteht nicht aufgrund unserer eigenen Anstrengung, sondern durch das Evangelium von Jesus Christus. Es gibt nur einen guten Samen und das geht zurück auf das Kreuz und die Auferstehung und auf das, dass Jesus Christus uns die Schuld vergeben hat. Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Die Gemeinde ist das Meisterwerk Jesu, sagt Paulus im Epheserbrief. Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, das sagt es der Hebräerbrief. Er ist der Handelnde, wir sind die Empfangenden. Der Acker kann sich selbst die guten Samen nicht geben. Er muss von außen in ihn gesät werden. Der Glaube kommt aus der Predigt. Glaube ist ohne das Evangelium von Jesus Christus nicht denkbar. Wenn du gläubig bist, wenn du zur Gemeinde gehörst, dann ist es allein der Gnade Jesu und seinem Aussehen des Wortes Gottes zu verdanken. Da bleibt für uns nur Anbetung und Dank. Hände falten und Danke sagen. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und darum sagt der Psalmist in Psalm 89, ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkündigen mit meinem Mund für und für. Dieser Gnade des Herrn haben wir es zu verdanken, dass wir Vergebung der Schuld haben, dass wir Freiheit des Evangeliums haben, dass wir Freude und Frieden im Herzen tragen, dass wir auf die Auferstehung zugehen, dass wir Hoffnung in dieser Welt haben. Wenn wir etwas bauen, und ich denke, da geht es uns allen so, dann ist es oft so, dass unser Eigenanteil immer besonders wichtig ist. In diesem Gebäude, das wir gebaut haben, in unserem Haus, in diesem Gemeindehaus, sind 20%, 50%, ich weiß es nicht, 80% Eigenanteil. Und wir übertragen diese Gewichtung des Eigenanteils oft in unser eigenes geistliches Leben. Doch sind wir doch ganz ehrlich, wie viel Eigenanteil steckt denn im Helm des Heils? Was ist unser Beitrag gewesen am Panzer der Gerechtigkeit? Welcher Teil am Schild des Glaubens geht auf unsere Hände Arbeit zurück? Welche Naht am Kleid oder am Mantel der Gerechtigkeit haben wir selbst genäht? Oder wie viel Tropfen Blut haben wir vergossen zur Sühnung unserer Schuld? Gibt es irgendeine Tat, die den Zorn Gottes besänftigen könnte in unserem Leben? Oder gibt es eine einzige Zelle, die wir bei der Auferstehung selber wiederbeleben könnten? Erbarmung ist's und weiter nichts. Der Verlust der Stimme bedeutet für einen Prediger normalerweise das Ende seiner Tätigkeit. Nicht so für Philipp Friedrich Hiller. Er blieb im Verkündigungsdienst und schrieb 1073 Lieder. Unter anderem auch dieses Lied »Mir ist Erbarmung widerfahren«, eines von den Lieblingsliedern, die wir als Kinder von unserem Vater immer wieder gesagt bekommen haben und die wir auswendig gelernt haben. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Dies lasse ich kein Geschöpf mir rauben, dies soll mein einzig Rühmen sein. Auf dies Erbarmen will ich glauben, auf dieses bet ich auch allein, auf dieses duld ich in der Not, auf dieses hoffe ich noch im Tod. Ja, nun kommt natürlich schon die Frage, hat der Mensch denn selber keine Wahl? Hat er denn keine Verantwortung? Hat er keine Möglichkeit zur Entscheidung? Ist es einfach Schicksal, ob wir Weizen oder ob wir Unkraut werden? Nein, natürlich nicht. Auch das macht Jesus unmissverständlich deutlich, wenn er am Schluss seiner Gleichnisse sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich will das gleich vorwegnehmen, damit keine Missverständnisse aufkommen. Ohne das Evangelium von Jesus gibt es keine Erlösung, doch ohne das aktive Hören und Empfangen des Evangeliums kommt das Heil nicht zu uns. Unsere Hörbereitschaft ist wichtig. Und darin liegt unsere Verantwortung. Der Glaube kommt durch die Predigt, aber wer will hören, wenn er nicht verkündigt wird? Wir können das Wort Gottes ersticken durch unsere Sorgen und durch unsere Ablenkung von der Welt. Wir können unsere Herzen verhärten, sodass wir Gottes Wort nicht hören und dass dieses Wort verwelkt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Gottes Stimme zu hören, hören zu können, das ist Gnade, das ist Erbarmen Gottes. Die Herzen dafür zu öffnen, das ist deine Verantwortung. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Christen glauben mit den Ohren, hat es Martin Luther gesagt. Und ich denke, er meinte damit nicht, dass wir nicht mit dem Herzen glauben. Natürlich glauben wir mit dem Herzen. Aber wo kommt dieses Wort denn her? Christen glauben mit den Ohren. Sie müssen hören, dass Gottes Evangelium für sie die Wahrheit ist. Wir werden gerettet durch Gottes Gnade, aber diese Gnade erreicht uns darin, dass wir sie hören. Niemand kann sich seines Glaubens rühmen, doch keiner, der verloren geht, kann Gott dafür verantwortlich machen. Die Erlösung ist zu 100% Christi Werk, aber die Verdammnis ist zu 100% dein Eigenanteil. Und darum sollen wir hören, wenn Jesus redet, sollen unsere Herzen bereit machen, den Samen zu empfangen. Denn das macht Jesus klar und deutlich. Nach ihm kommt der Feind und der streut auch seinen Samen. Und hier lernen wir etwas über den Ursprung des Bösen in der Welt und wir lernen etwas über das Wesen des Teufels. Er kommt, nachdem der gute Samen ausgestreut wurde. Die Väter haben das gewusst, indem sie immer wieder gesagt haben, wenn Christus eine Gemeinde baut, dann baut daneben der Satan seine Kapelle. Immer und immer wieder versucht er, den Samen zu stören, zu vernichten, sich damit einzumischen. Christus ist das Original. Der Feind, der ist der große Kopierer. Er hat keine eigenen Ideen. Er kann nicht selbst von sich etwas entwickeln. Er kann nur nachahmen. Hat einer gesagt, der Teufel ist der Affe Gottes, weil er immer wieder das nachmachen will und das kopieren will und das immer wieder neu. Die Herrschaft Gottes mit seinen Engeln kopiert er mit seinen Dämonen. Die Dreieinigkeit will er kopieren im Tier und im Drachen in der Offenbarung. Der Antichrist und der falsche Prophet, alles billige Kopien, eine Fälschung. Der Feind Gottes hat es geschafft, göttliche Zeichen zu kopieren und zu verdrehen. Wir denken an das Kreuz. Wie oft wurde das Kreuz in der Geschichte kopiert und verdreht? Wir denken an den Regenbogen, ein wunderbares Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Was wurde aus dem Regenbogen als Zeichen für Gottes Güte gemacht? Kopiert und verdreht. Er ist nicht besonders originell, er hat keine eigenen Ideen, er kopiert das Handeln Jesu, er ist ein Nachahmer. Und so wie Jesus den guten Samen sät, so streut er seinen bösen Samen in die Welt. Und dieser böse Samen, er hat viele Namen. Die Religion, die Evolution, der Humanismus, der Hedonismus, der Genderismus. Doch anders wie Jesus streut er seinen Samen im Verborgenen, wenn alle schlafen. Er wählt nicht das Licht des Tages, sondern er wählt die Dunkelheit der Nacht. Er will nicht gesehen werden. Sein Handeln ist nicht offensichtlich, sondern verdeckt. Heimlich. Und das gerade macht ihn so heimtückisch. Sein Same ist eine billige Kopie, eine Fälschung, die dem Original zum Verwechseln ähnlich ist. Was hier mit dem Wort Unkraut beschrieben wird, heißt im Griechischen Tatzizianja Und das heißt, eigentlich ist eine Gräsersorte, eine Gräserart, das ist der Taumellolch, der hier beschrieben wird. Nachdem Jesus den Weizensamen ausgestreut hat, kommt der Satan und streut den Samen dieses Taumellolchs, den er dort ausstreut. Die Gefährlichkeit des Lolchs, das besteht darin, dass er so einen alkaloidhaltigen Pilz in seinen Hüllen der Samen gedeihen. Und wer Brot isst, das mit diesem gemahlenen Taumellolch beigemischt ist, der hat Vergiftungserscheinungen, Sehstörungen, Schwindel, das kann bis zum Tod führen, im Grunde genommen. Lolch macht Taumeln, deswegen heißt er auch Taumeln, Taumellolch. Der Taumellolch ist mittlerweile durch gute Landwirtschaft oder was auch immer in unseren Breitengraden ausgestorben oder ausgerottet, den gibt es nicht mehr, aber zur Zeit Jesu eben gab es eben diesen Taumellolch, der ist kein Lebensmittel, sondern eine Lebensgefahr. Und man kann hier vielleicht in diesem Bild sehen, rechts der Weizen, links der Taumellolch. Es ist zum Verblüffen ähnlich, aber erst der Fruchtansatz, der zeigt den Unterschied. Wenn sie aufwachsen, kann man den Unterschied noch nicht erkennen. Erst wenn sie dann Frucht bildet, dann kann man den Unterschied erkennen. Das eine ist giftig. Das eine macht den Menschen, dass er Sehstörungen bekommt, Verwirrungen bekommt, dass er zum Taumeln, zum Schwindeln kommt. Das andere bringt dem Menschen das Brot des Lebens. Ja, was lernen wir aus dieser Saat? Was ist die Bedeutung für uns? Das Heil kommt von Christus. Darum höre auf seine Stimme. Wenn immer diese Stimme zu hören ist, ist es Gnade Gottes. Höre diese Stimme, höre dieses Wort, nimm es auf in dein Leben. Sei dankbar für die Gnade Gottes und lobe deinen Gott dafür. Aber verschließ dein Herz vor dem Reden des Teufels. Und dann kommt das Wachstum. Beides wächst nebeneinander auf. Die Knechte sind entsetzt. Sie fragen sich, woher kommt dieser Lolch? Woher kommt das Böse in dieser Welt? Und wir fragen uns sicherlich immer wieder auch, warum so viele Dinge in dieser Welt schieflaufen. Als sie dann entdecken, dass hier ein falsches Gewächs heranwächst, dann sagen sie, sie wollen es ausreißen, sofort ausreißen. Ihre Reaktion ist verständlich und im Lauf der Geschichte ist es leider immer wieder zu solchen Säuberungsaktionen gekommen. Die Kreuzzüge, die Ketzerverbrennungen, die Kriege, die im Namen Gottes geführt wurden, die waren allesamt ein Versuch, das sogenannte Ungekraut, dieses Taumellolch auszureißen. Doch Jesus sagt, lasst beides nebeneinander wachsen. Nein, lasst beides wachsen bis zur Ernte, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Welch ungewöhnliche Antwort. Und jeder, der im Garten arbeitet und der Gartenarbeit tut, der weiß, wie wichtig das ist, das Unkraut auszureißen. Aber Jesus sagt, nein, lasst beides miteinander wachsen. Warum? Ihr könntet auch nur ein einziges Weizenkorn ausreißen. Das darf nicht geschehen. Ein Weizenkorn von mir, das ich gestreut habe, ist so viel wert, ist so kostbar. Und um dessen Willen lasst das andere stehen, damit dieses Weizenkorn wachsen kann. Unkraut stört und muss weg. Es darf nicht sein, doch der Hausherr, der bleibt gelassen. Das Weizenkorn ist ihm so wichtig. Der Taumellolch stört den Weizen nicht am Wachstum. Anders ist es mit den Dornen und Disteln. Sie ersticken den Samen, deswegen sollen wir sie ausreißen. Sorgen in dieser Welt, die sollen wir entfernen. Ausreißen, herausnehmen, im vierfachen Ackerfeld lesen wir das. Aber den Taumellolch, den dürfen wir stehen lassen, sollen wir stehen lassen. Es wäre fatal, wenn auch nur ein einziges Weizenkorn verloren gehen würde. So wichtig und so wertvoll sind wir dem Hausherrn. Er erträgt das Böse, den Spott, die Verachtung, den Terror, die Rebellion, nur deshalb, weil er möchte, dass das Reich Gottes wächst, dass die Gemeinde, die ihm so wichtig ist, dass sie zur Reife kommt. Und deswegen sollen wir auch wir geduldig ertragen. Es wächst in unserer Welt nicht nur der Weizen, sondern auch das Unkraut. Die Welt besteht aus beidem. Wohlgemerkt, der Acker ist nicht die Gemeinde. Und Paulus macht es deutlich, dass wir in der Gemeinde das Böse nicht dulden sollen. Der Acker ist die Welt. Der Raum der gesamten Menschheit. Wir können und sollen in der Welt nicht das Böse ausmerzen. Wir haben keinen Auftrag, die Welt vor dem Bösen zu reinigen. Die Welt besteht aus beidem. Manchmal überfällt uns da auch die Ungeduld und wir möchten schnell und möglichst irgendwie handeln. Das Unkraut muss sofort weg. Doch Jesus sagt, das Böse, das wächst, muss ich aushalten lernen. Geduld führt weiter als hektischer Aktionismus. Unsere Aufgabe ist es, uns um den Weizen zu kümmern. Stecken wir unsere Kraft nicht darin, das Böse in dieser Welt zu bekämpfen und auszureißen und zu vernichten, sondern stecken wir unsere Kraft darin, dem Weizen in seinem Wachstum zu helfen. Die Jünger wurden ausgesandt als Zeugen in diese Welt. Ein Zeuge ist jemand, der berichtet von dem, was er gesehen und erlebt hat. Ein Zeuge ist kein Vollstreckungskommando, um das Böse zu richten. Ein Zeuge ist auch kein Anwalt Gottes. Wir müssen Gott nicht in dieser Welt rechtfertigen für sein Tun. Wir sind nicht der Anwalt Gottes, wir sind Zeugen. Zeugen darüber, was Christus getan hat in dieser Welt. Und wir dürfen dieses Zeuge in dieser Welt sein von seinem Kreuz, von seiner Auferstehung, von seinem Heil. Was lernen wir von dem Wachstum? Erkenne die Realität des Bösen in der Welt an. Auch das Böse muss zur Reife kommen. Beides, die Kinder des Reiches und die Kinder der Bosheit, sie existieren nebeneinander. Da ist Geduld der Heiligen. Dieses Bewusstsein kann uns helfen, vorbereitet zu sein, dass wir nicht überrascht werden, wenn wir das Böse in unserem Alltag erleben. Reagiere mit dem Zeugnis deines Herrn. Wenn du dem Bösen in deinem Leben konfrontiert wirst, versuche mit Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Güte das Heil zu verkündigen. Bleib in deinem Glauben verankert. Wie wichtig ist der Weizen? Und wie wichtig ist das Wachstum des Weizens? Verbringe Zeit im Gebet, hör auf Gottes Wort. Komm anderen Christen zur Anbetung zuvor. Bleibe geduldig, vertraue auf Gott. Dann kommt es zur Ernte. Warum kann der Hausherr in unserem Gleichnis so gelassen sein? Er weiß bereits, wie das Problem fertig wird. Die Stunde des Handelns kommt. Und zwar zu einem Zeitpunkt der Ernte. Dann wird er mit dem gleichen Souveränität, mit dem er das Problem erkannt hat, dieses Problem lösen. Und er wird Anweisungen geben zum Handeln. Er, der Menschensohn, er wird kommen und er wird eine klare Trennung vollziehen. Er bleibt nicht gleichgültig und tatenlos angesichts des Bösen in dieser Welt, aber alles hat seine Zeit. Und wenn er wiederkommt, dann befiehlt er und gibt den Auftrag zur Ernte. Und die Empfänger seiner Aufträge und des Gerichtes sind nicht die Knechte, sondern die Engel. Die Knechte können das gar nicht bewerkstelligen. Die Knechte können gar nicht einen Richterspruch fällen. Die Knechte können gar nicht erkennen, was gut und böse ist. Aber die Engel werden es tun. Und die Engel werden sichtbar den Weizen vom Unkraut scheiden. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende der Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seinen Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden es in den Feuerofen werfen. Keine Ruhe, Tag und Nacht. Wir reden nicht gerne vom Gericht, doch Jesus hat oft und immer wieder davon gesprochen. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und der Heiligkeit. Das Ende des Unkrauts wird schrecklich sein, gesammelt, gebündelt und ins Feuer geworfen. Da wird sein Heulen und Zittern. Welch eine Beschreibung. Wir können ein solches Gericht nicht bewerkstelligen, aber die Engel, die werden es tun. Und in Offenbarung 14,11 heißt es, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Kein vernichtendes und verzehrendes Feuer, das kurz aufflackert und dann alles zu Ende ist, sondern ein Feuer in Ewigkeit. Aber wir dürfen auch das wissen, und das sagt Jesus hier ganz deutlich am Schluss, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus endet dieses Gleichnis nicht mit dieser Drohung, mit diesem dunklen Bild. Er endet dieses Gleichnis nicht mit dem Feuerofen, nicht mit dem Brennen, sondern mit dem Leuchten. Und er sagt, am Ende werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Welch wunderbares Bild, das er hier gibt, dass wir keine Sonne mehr brauchen, die uns anstrahlt, sondern wir selber leuchten werden wie die Sonne. Das ist Realität. Und das wird Realität werden, wenn er wiederkommt. In der Sonne gibt es keine Finsternis und alles Finstere ist beseitigt. Das ist unsere Zuversicht. Was können wir lernen aus der Ernte? Bedenke, wo du stehst. Bist du Weizen oder bist du Lolch? Und diese Frage müssen wir uns stellen. Das ist so wichtig. Noch haben wir Zeit der Gnade. Und ich möchte es deutlich sagen, es ist kein Schicksal. Niemand muss mit Taumellolch enden. Jesus hat immer wieder Naturwunder getan. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Er kann dieses botanische Wunder tun und aus einem Lolch einen Weizen machen. Das hat er immer wieder getan. Der Schächer am Kreuz, wir wissen es, ein ganzes Leben verlebt und am Ende doch als Weizen in die Scheune eingegangen. Wir dürfen das annehmen, dürfen es glauben und dürfen es immer wieder wissen. Niemand muss als Taumellolch enden, auch wenn er so begonnen hat. Er darf am Ende in die Scheune Gottes. Bei der Ernte kommt es zur Trennung. Es gibt nur zwei Kategorien von Frucht. Es gibt nur den Feuerofen oder die Scheune Gottes. Es gibt nur das Brennen oder das Leuchten. Es gibt nur das Zittern und Zadern oder es gibt Frieden im Herzen. Und das dürfen wir wissen, das ewige Leben bei Gott übertrifft alle Schönheit dieser Welt. Wir werden leuchten wie die Sonne. Das ist die Hoffnung und der Ausblick in die Erntezeit hinein, die wir mitnehmen dürfen, auch aus diesem Gottesdienst. Lasst uns noch beten.